Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 30a und bis 30d, Beratung mehrerer Vorlagen zur Änderung des Aufenthalts- und Asylrechts, über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Einführung eines Chancenaufenthaltsrechts werden wir später namentlich abstimmen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache und das Wort hat zuerst für die SPD-Fraktion Helge Lindt.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Chancenaufenthaltsgesetz bricht mit dem unwürdigen Zustand, dass wir Jahre, ja jahrzehntelang geduldet haben, dass Menschen perspektivlos im Zustand der Kettenduldung leben. Das betrifft allein am Stichtag 31.10. dieses Jahres über 137.000 Menschen mit einem Aufenthalt von mehr als 5 Jahren. Dieses Aufenthaltsgesetz zusammen mit der Einführung einer behördenunabhängigen Asylverfahrensberatung, mit Anpassung und Modernisierung im Bleiberecht, mit der Asylverfahrensbeschleunigung, mit der Öffnung von Integrationskursen für Asylsuchende insgesamt. Dieses Chancenaufenthaltsgesetz ist ein Gesetz der Vernunft. Und es ist ein Gesetz des gesunden Menschenverstandes. Und es ist ein Gesetz der Mitte. Und es ist ein Gesetz der vernünftigen Mitte. Davon reden wir hier. Die herausragende Zahl der Menschen in unserem Land, all die Guten an einem guten Zusammenleben interessierten Deutschen, finden es sinnhaft, was wir hier machen. Wir haben hinter uns ein breites Bündnis, das reicht von Menschen, die wissen, was es bedeutet, mit Menschen, die in Duldung leben, zusammenzuarbeiten, Unternehmerinnen, Unternehmer, Arbeitgeberverbände, Industrie- und Handelskammern. Und es reicht bis zu denjenigen, die als Aktivisten oder in Kirchengemeinden, in Moscheen und Synagogen Geduldete betreuen und begleiten. Das ist das breite Bündnis, von dem wir hier reden und von dem wir sprechen. Deshalb sage ich ausdrücklich, dieses Chancenaufenthaltsgesetz ist kein sozialdemokratisches Gesetz. Es ist auch kein grünes Gesetz. Es ist auch kein liberales Gesetz, sondern es ist ein Gesetz der Vernunft. Und wenn wir sagen, das ist ein sozialdemokratisches Gesetz oder ein grünes oder ein liberales Gesetz, dann ist es genauso ein Gesetz des Konservatismus. Denn wenn man konservativ denkt, muss man auch dieses Gesetz unterstützen. Denn konservativ bedeutet auch, Maß und Mitte zu finden, nicht rigoristisch zu denken und zu erkennen, was für Menschen wichtig ist, wenn sie Perspektiven haben wollen, wenn sie sich anstrengen und bemühen. Und deswegen würdige ich auch ausdrücklich, dass mindestens 19 Mitglieder der CDU- und CSU-Fraktion in einer persönlichen Erklärung deutlich gemacht haben, welche Punkte sie nicht teilen, dass sie im Grundsatz aber die Idee langfristig geduldeten Menschen, die sich gut integriert haben, die Teil dieser Gesellschaft geworden sind, aber als solche nicht wirklich leben können, eine Perspektive erhalten durch den Chancenaufenthalt. Und das kritisiere ich überhaupt nicht. Nein, das ist Ausdruck von Demokratie, Hochachtung. Prominente dabei wie Herr Laschet, wie Frau Grütters, wie Frau Güler, wie Herr Gröhe. Was ich aber kritisiere, ist die Anscheinerweckung, als gäbe es einen geschlossenen Block gegen diese Haltung. Ich habe schon in meiner letzten Rede, in der ersten Lesung, darauf hingewiesen, dass die größte Landesregierung, CDU geführt, ausdrücklich uns auffordert, im Koalitionsvertrag dieses zu machen, mit Erlassregelungen dem vorarbeitet. Wir haben, auch das muss man mal sehen, die behördenunabhängige Asylverfahrensberatung schon pilotiert unter einem CDU-Innenministerium. All das haben Sie selbst schon in Ihrer Sinnigkeit, in seiner Sinnigkeit erkannt. Und jetzt üben Sie dagegen Opposition. Das mag verstehen, wer will. Ich verstehe es nicht. Wenn wir in diesen Tagen, in denen es ja wieder üblich geworden ist, das Thema Migration komplett zu ideologisieren und emotionalisieren, davon sprechen, Ich zitiere jemanden, er weiß, wer angesprochen ist, dass wir die Staatsangehörigkeit verramschen würden, dass das die Integration nicht fördern würde, dass wir damit Pull-Effekte für illegale Migration auslösen würden, zeigt, dass die Person eben nicht verstanden hat, was Staatsangehörigkeit bedeutet, nämlich das ist ein Kompliment, wenn Menschen deutsche Staatsangehörige werden wollen. Dass man nicht verstanden hat, was Integration bedeutet, das ist ein Kompliment für dieses Land, dass Menschen hier Deutsch lernen, hier leben wollen, sich einfügen in dieses Land und nicht begreifen, dass Änderungen im Aufenthaltsgesetz oder Staatsangehörigkeitsrecht doch nicht die Hauptgründe sind, warum Menschen sich auf die Flucht begeben. Das ist doch ein Irrsinn und eine Fehldeutung. Die Realität ist aber, dass vor meinem Büro vor nicht langer Zeit Lamarana D. stand und geschildert hat, wie er in diesem Land lange lebt, seit 7 Jahren aus Guinea gekommen, fast verreckt auf der Anreise. Er hat sofort Deutsch gelernt. Sein Schriftdeutsch ist besser als das in jeder Bachelorarbeit. Er hat eine Freundin, ist verlobt, kann aber nicht heiraten wegen der ungeklärten Identitätsfrage. Er hat sich immer Arbeit gesucht, nie von Transferleistung gelebt. Er hat sich sofort einem Sportverein angeschlossen. Er möchte mit seiner Freundin am liebsten mit dem Wohnmobil nach Frankreich fahren und campen. Der Mann ist besser integriert, der ist deutscher, als ich es je sein könnte. Was für einen Sinn macht es, diesem Mann eine Chance in diesem Land zu verwehren. Es macht keinen Sinn. Und es ist auch eine Anscheinerweckung, als ob wir ernsthaft ihn und Tausende, Hunderttausende weitere von ihm abschieben könnten. Dann würden wir unsere ganzen Landes- und Bundespolizeien lahmlegen. Und wir können es im Realfall nicht. Wir haben also die Wahl. Akzeptieren wir diesen Ist-Zustand oder leben wir in der Fiktion, dass er perspektivlos hier bleiben muss und doch nicht abgeschoben wird? Und für mich ist diese Entscheidung glasklar. Es ist eine Entscheidung des Pragmatismus, der Vernunft und auch der Menschlichkeit. Es zeichnet nämlich eine Gesellschaft nicht aus, einen Wettbewerb zu machen, wer am härtesten und am unmenschlichsten ist, sondern es zeichnet eine Gesellschaft aus, dass sie mit ihrer Gesetzgebung, ihrer Realität und einer Bevölkerung, die sehr souverän, sehr selbstbewusst mit Migration umgeht, endlich gerecht wird. Diese Entscheidung haben wir heute, vor der stehen wir, sagen Sie ja. Vielen Dank.
Nächste Rednerin für die Fraktion der CDU-CSU, Andrea Lindholz.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir brauchen in Deutschland eine umsichtige Asylpolitik und einen Rechtsstaat, der sich ernst nimmt und der keine Fehlanreize setzt. Und genau diese Voraussetzungen erfüllt dieser Gesetzentwurf nicht. Ich empfehle hier auch gerne mal in die Anhörung und die Stellungnahmen der Sachverständigen hereinzulesen. Deutschland gehört seit Jahren zu den wichtigsten Aufnahmeländern weltweit. Nur die Türkei und Kolumbien beherbergen heute noch mehr Flüchtlinge als wir. Und diese humanitäre Leistung, die lässt sich nicht unbegrenzt ausweiten. Und genau deshalb sollten wir uns auch auf die wirklich Schutzberechtigten fokussieren. Bei dem Gesetzentwurf geht es um ausreisepflichtige Ausländer. Und ja, es gibt Ausnahmen, in denen man pragmatische Lösungen braucht. Die Ampel tut aber so, als ob ausreisepflichtige Ausländer, die sich gut integriert haben, in unserem Land keine Chance hätten. Und genau diese Behauptung ist falsch. Von den rund 830.000 abgelehnten Asylbewerbern, die im Ausländerzentralregister registriert sind, haben heute 75% einen regulären Aufenthaltstitel. Und warum ist das so? Weil auch wir, weil auch mit der Union in der vergangenen Legislaturperiode längst pragmatische Lösungen gefunden worden sind. Unser geltendes Aufenthaltsrecht belohnt gute Integration, auch bei Ausreisepflichtigen. Ein Bleiberecht gibt es zum Beispiel, wenn man einen qualifizierten Beruf ausübt, wenn man eine Berufsausbildung absolviert hat. Es gibt Ausnahmen für gut integrierte Jugendliche unter 21, für Familien und gut integrierte Erwachsene. Aber die zentrale Voraussetzung für diese Chance ist, dass die Betroffenen zunächst ehrlich sagen, wer sie sind und woher sie kommen und wie sie heißen. Und genau mit diesem Prinzip will die Ampel jetzt brechen. Für uns gilt erst Identitätsklärung, dann Chance und nicht umgekehrt. Die Ampel will ausreisepflichtigen Menschen auch dann ein Aufenthaltsrecht geben, wenn sie aktiv über ihre Identität getäuscht oder die Mitwirkung an dieser Identitätsklärung verweigert haben. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, belohnen damit die Falschen. Sie belohnen Identitätstäuscher und sie diskriminieren alle Ausländer, die sich bei ihrer Einreise an Recht und Gesetz halten und die ihren Pass vorlegen. Und wer seinen Pass verloren hat und wer keinen Ersatz beschaffen kann, und auch der kann seine Identität schon nach den jetzt geltenden Regeln mit anderen Mitteln belegen. Es ist für uns entscheidend und für das Gesetz entscheidend, der Wille zur Mitwirkung. Und Sie wollen jetzt die Personen belohnen, die 5 Jahre lang genau diesen Willen nicht gezeigt haben. Und Sie nehmen damit den Anreiz, an der Identitätsklärung mitzuwirken. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist fatal. Und mindestens genauso fatal ist Ihre Anhebung der Altersgrenze für Jugendliche, die auch in der jetzigen Rechtslage eine Chance haben, die Anhebung der Altersgrenze von 21 auf 27 Jahre, obwohl Sie genau wissen, dass 2/3 aller unberechtigter Asylbewerber junge Männer in diesem Alter sind. Und diese Gruppe soll von Ihnen künftig auch schon nach 3 Jahren ein Bleiberecht erhalten, auch wenn sie nicht schutzbedürftig sind. Der Entwurf von Frau Faeser hätte sogar dazu geführt, dass man direkt von der Ablehnung in den legalen Aufenthalt gerutscht wäre. Das haben Sie in letzter Minute ja gerade noch gestoppt und diesen krassen Fehler notdürftig repariert. Aber was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass Sie an wirklicher und echter Rückführung nicht interessiert sind. Die Ampel und vor allem die FDP reden hier seit Monaten von ihrer Rückführungsoffensive. Fakt ist, dass Sie nach einem Jahr noch nicht mal einen Rückführungsbeauftragten benannt haben. Ihre Detailregelung zur Abschiebehaft heute ist nichts anderes als ein Feigenblatt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Seit September 2021 liegt die Evaluation des geordneten Rückkehrgesetzes, das wir noch verabschiedet haben, vor. Und die Länder haben viele Maßnahmen in diesem Gesetz begrüßt und weitere neue Maßnahmen vorgeschlagen. Fragen Sie sich mal, warum Sie keinen einzigen dieser guten Vorschläge aufgreifen, weil Sie im Grunde aus ideologischen Gründen überhaupt keine Rückführung wollen. Im Grunde lehnen Sie sie ab. Und Ihr Gesetz hier heute hat schon dafür geführt, dass in Baden-Württemberg ein Gericht mit Verweis auf Ihren Gesetzentwurf eine Rückführung ausgesetzt hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie belohnen die Falschen. Und wir als Union, wir stehen für einen glaubwürdigen Rechtsstaat. Wir stehen für eine Asylpolitik, die von Humanität und Ordnung geprägt ist. Und das ist auch der Grund, warum wir Ihren Gesetzentwurf hier und heute ablehnen werden.
Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Phyllis Pohlert.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mit dem Chancenaufenthaltsrecht und der Verbesserung der bestehenden Bleiberechtsregelung für gut integrierte Geduldete, der Einführung endlich einer bundesfinanzierten, behördenunabhängigen Asylverfahrensberatung, der Erleichterung des Familiennachzugs mit Wegfall des Spracherfordernisses vor der Einreise, der Öffnung der Integrationskurse in einem ersten Schritt und der Abschaffung der anlasslosen Widerrufsprüfung setzen wir unsere ersten zentralen flüchtlingspolitischen Vorhaben um, für die wir Grüne lange gekämpft haben. Das ist ein Paradigmenwechsel, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Flüchtlingspolitik. Reformen, die von der Zivilgesellschaft, der Kirchen, Herr Frey, Gewerkschaften und nicht zuletzt der Wirtschaft seit Jahren als längst überfällig erachtet wurden. Wer daran noch gezweifelt haben sollte, den muss die Sachverständigenanhörung zum Chancenaufenthaltsrechtgesetz vom vergangenen Montag, liebe Frau Lindholz, nun wirklich eines Besseren belehrt haben. Was schaffen wir mit dieser Reform? Wir ziehen die Konsequenz daraus, dass die bisherigen Bleiberechtsregelungen aus 16 Jahren unionsgeführter Innenpolitik ins Leere gelaufen sind. Deshalb schaffen wir das Chancenaufenthaltsrecht. Mehr als 137.000 Menschen sollen vom kommenden Jahr an aus dem System der entwürdigenden Kettenduldung geholt werden und endlich eine Perspektive in Deutschland bekommen. Alle, die seit 5 Jahren geduldet oder gestattet hier leben, bekommen in dem Chancenjahr einen gesicherten Status, um die Voraussetzung für ein dauerhaftes Bleiberecht zu erfüllen. Zu arbeiten, wenn sie bisher keine Beschäftigungserlaubnis hatten, Sprachkenntnis zu erwerben, wo ihnen bisher der Zugang zum Integrationskurs verwehrt wurde, und sich Identitätsnachweise zu besorgen, soweit die Herkunftsländer diese überhaupt ausstellen. Von was für Menschen sprechen wir, meine Damen und Herren? Beispiele haben uns Flüchtlingsräte, Kirchen, Ihnen allen, Handwerkskammern, Handelskammern zugeschickt. Der junge Eritreer, der schon 5 Jahre in Deutschland gelebt, erfolgreich eine Lehre zum Koch abgeschlossen hatte und dessen Arbeitgeber alles tat, um eine befristete Arbeitserlaubnis zu beschaffen. Am Ende verhängten die Behörden die unsägliche Duldung Leid um ihn und ihm wurde eine Beschäftigung dauerhaft verweigert. Oder der Afghane, seit 7 Jahren bei uns, erfolgreich die Ausbildung zum Metallbauer abgeschlossen, von seiner Firma übernommen, Sozialbeiträge bezahlt, im örtlichen Fußballverein spielend, engagiert in der Kirchengemeinde. Den mündlichen Sprachnachweis packt er, aber nicht den schriftlichen, weil er Legastheniker ist, belegt durch Atteste und Gutachten. Meine Damen und Herren, das ist entwürdigend. Und dagegen helfen keine Dauerparolen der Abgrenzung, der Diffamierung und der Spaltung, sondern eine Antwort, die Chancen bietet und Perspektiven letztendlich doch für uns alle eröffnet. Daher laden wir Sie herzlich ein, mitzumachen. Auch in Ihren Wahlkreisen, liebe Kolleginnen der Union, gibt es unzählige Betriebe, die das alles genauso sehen und Ihnen die Frage stellen werden, warum Sie diese Reform abgelehnt haben, warum die junge Geduldete aus Hannover als Intensivpflegerin tätig abgeschoben werden soll. Meine Damen und Herren, für die Wirtschaft wie der Deutsche Industrie- und Handelskammertag oder das Bündnis aus Unternehmen für ein Bleiberecht aus Baden-Württemberg ist klar und für uns auch Ausbildung statt Abschiebung. Meine Damen und Herren, die Koalition wird das Chancenjahr nun auf 18 Monate nach den wichtigen Hinweisen aus der Anhörung verlängern. Die Verschiebung des Stichtags um 10 Monate wird dazu führen, dass mehr Menschen von der Regelung profitieren können. Wir werden außerdem mit den Verbesserungen bei den bestehenden Bleiberechtsregelungen weitere Möglichkeiten für Geduldete eröffnen. Beim bisherigen Bleiberecht für gut integrierte Jugendliche ermöglichen wir bereits nach 3 Jahren, für Familien nach 4 Jahren und alleinstehende Erwachsene nach 6 Jahren den Spurwechsel zusätzlich zum Chancenaufenthaltsrecht einen gesicherten Aufenthaltstitel. Und die ebenfalls lang geforderte Altersgrenze von 21 Jahren beim Bleiberecht für gut integrierte setzen wir auf 27 Jahre. Auch das ein ganz wichtiger Beitrag raus aus den unsäglichen Kettenduldungen. Mit den Änderungen, die wir zu diesem Gesetz Ihnen heute vorlegen, werden wir auch eine 1-jährige Vorduldung für Jugendliche und junge Erwachsene nach dem Bleiberecht für gut Integrierte einführen. Wir halten diese Vorduldungsfrist für falsch und tragen sie aber als Kompromiss mit. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen von SPD und FDP, wir sollten aber schon jetzt prüfen, ob nicht alternative Möglichkeiten im Migrationspaket bestehen. Denn wenn junge Menschen, die sich trotz eines langen Asylverfahrens gut integriert haben oder ihren Aufenthaltstitel verloren haben, weil sie ihren eingeschlagenen Bildungsweg ändern müssen oder mussten, nicht abgeschoben werden sollen, müssen wir das gesetzlich sicherstellen und nicht über Härtefallkommissionen heilen, meine Damen und Herren. Abschließend 2 wichtige Punkte zu den Änderungen im Asylgesetz. Endlich kommt sie, die gesetzliche Verankerung für eine flächendeckende behördenunabhängige Asylverfahrensberatung. Das wird in jedem Fall zu einer Qualität der Asylbescheide führen Und außerdem ist eine Rechtsberatung vor der Anhörung für uns unglaublich wichtig und auch europarechtlich geboten. Und last but not least, die Streichung der anlasslosen Widerrufsprüfung positiver Bescheide des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Diese Praxis war und ist ebenso unverhältnismäßig wie aufwendig. Beim BAMF wurden unzählige Kapazitäten von Personal gebunden, die an anderer Stelle für die Beschleunigung der Asylverfahren benötigt werden. Die Neuregelung wird eine enorme Entlastung beim BAMF zu einer enormen Entlastung führen. Und am Ende möchte ich mich ganz herzlich beim Ministerium bedanken, beim Innenministerium, heute stellvertretend bei Herrn Özdemir und den Kolleginnen für die guten Beratungen. Und ich empfehle dem Hohen Haus die Zustimmung zu diesen beiden Gesetzen. Ich bedanke mich für Ihre und eure Aufmerksamkeit.
Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Dr. Bernd Baumann.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Regierung legt heute zwei Gesetzentwürfe vor und hat einen dritten bereits im Kabinett. Mit denen will sie die Einwanderung nach Deutschland noch leichter machen. Es soll noch einfacher werden, einen deutschen Pass zu erhalten. In aktuellen Umfragen lehnen zwei Drittel der Bevölkerung das ab. Respektieren Sie das. Stoppen Sie diese Politik. Hunderttausende Migranten müssten schon seit Jahren Deutschland verlassen, weil sie ausreisepflichtig sind. Ihre Asylgründe sind endgültig abgelehnt, weil sie oft nur vorgetäuscht waren. Sie alle will die Ampel jetzt nicht abschieben. Sie will jetzt endgültig alle im Land behalten. Aus Illegalen sollen Legale werden. Was für eine Verhöhnung des Rechtsstaats, meine Damen und Herren. Schlimmer noch, zehntausende Beamte mussten jahrelang an den Asylverfahren arbeiten. Überlastete Richter, Staatsanwälte, Polizisten verbrachten Millionen Arbeitsstunden damit. Und jetzt kommt die linksgelbe Regierung und sagt, interessiert uns alles gar nicht mehr. Die Asylanten bleiben alle da. Was für eine Verachtung für die Arbeit unserer Staatsdiener, meine Damen und Herren. Der neue Kabinettsentwurf der Regierung geht ja noch weiter. Ausländer müssen nicht mehr 8 Jahre in Deutschland gelebt haben, bis sie den deutschen Pass kriegen. Künftig reichen 5 Jahre, in vielen Fällen sogar 3. Warum so kurze Fristen? Weil damit auch die Syrer von 2015 schnell Deutsche werden können, fast 1 Million. Dazu die Hunderttausenden Afghanen, Iraker, Marokkaner, Somalier, Senegalesen. Alle sollen Deutsche werden. Der totale Ausverkauf. Das darf doch nicht sein, meine Damen und Herren. Um den Migranten die deutsche Staatsbürgerschaft noch schmackhafter zu machen, dürfen sie sogar den alten Pass behalten. Der Doppelstaatlichkeit wird zur Norm. Auch für Analphabeten gibt es neue Regeln für schnelle Einbürgerung. Selbst orientalische Heiratsverhältnisse mit zahllosen Ehefrauen sind kein Hindernis mehr. Sämtliche Gesetze zielen in die gleiche Richtung. Alle dürfen kommen, alle dürfen bleiben, Deutsche werden. Was für eine schreiende Einladung an die ganze Welt. Kein anderes Land macht das so, meine Damen und Herren. Warum machen Sie das? Es kämen Fachkräfte, haben Sie gesagt. Dabei belegen alle Zahlen das Gegenteil. 70% aller Syrer, fast 70%, leben von Hartz IV, auch 7 Jahre nach ihrer Ankunft. Bei Somaliern, Afghanen oder Ghanaern ist es ähnlich dramatisch. Also warum machen Sie das? Humanitäre Gründe, haben Sie gesagt. Wir müssen Schutzsuchenden helfen. Für die Ukraine ist das richtig, da flüchten Frauen und Kinder. Aber die meisten Migranten der letzten Jahre kamen aus Orient und Afrika, vorwiegend junge Männer. Selbst EU-Kommissarin Johansen gibt jetzt zu, die große Mehrheit braucht keinen Schutz. Sie kommen aus wirtschaftlichen Gründen, wie zum Beispiel Faisal S., der jüngst in der Presse sagte, ich kam in 10 Tagen von Damaskus nach Dresden für $6.500. Wörtlich sagt er weiter, jeder will jetzt nach Deutschland, wenn er das Geld für die Schlepper aufbringen kann. Solche Leute kommen nach Deutschland. Es sind allzu oft keine humanitären Gründe. Es kommen in der Masse weder Fachkräfte noch Schutzbedürftige. Aber die Ampelregierung öffnet weiter die Schleusen gegen den Willen der Deutschen. 80% fordern besseren Grenzschutz. Gehen Sie darauf ein, respektieren Sie das. Es bleibt die bohrende Frage. Warum machen Sie das? Schon als Abgeordnete im Landesparlament in Hamburg habe ich mich gewundert, als eine grüne Abgeordnete davon redete, dass in einigen Jahren die Deutschen im eigenen Land in der Minderheit sein werden. Und sie ergänzte wörtlich, das ist auch gut so. Frau Göring-Eckardt, langjährige Fraktionsvorsitzende der Grünen hier im Bundestag, sagte während der Flüchtlingsströme 2015, ich zitiere, unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch. Ich freue mich darauf. Und die Chefin der Grünen Jugend spricht von einer, ich zitiere, ekligen weißen Mehrheitsgesellschaft, die sie nicht mehr will. Allein seit 2014 kamen über 8 Millionen Ausländer nach Deutschland. Die Linken und Grünen freuen sich darüber. Für Sie wird hier ein Großprojekt umgesetzt, das Sie herbeisehen, eine Transformation hin zu einer ganz anderen Republik, die alles aufzulösen droht, was wir unsere Heimat nennen, meine Damen und Herren. Und diese Transformation ist radikaler, als es sich die meisten Bürger überhaupt vorstellen können und von der es, wenn sie weitergeht, kein Zurück mehr gibt. Es ist die Ideologie einer anonymen, diversen Weltgesellschaft, eine linke Utopie, eine Heilsvorstellung, deren Schlagworte lauten No Borders, keine Grenzen mehr, No Nation, keine Nation mehr, vor allem keine deutsche, One World mit mehr Diversity, also divers, alles mit allem vermengt, grenzenlos bunt, gemischt, alles erreicht durch Grenzöffnung, Migration und anschließende Quoten, Zwangsquoten. Wir wollen diese große Umgestaltung nicht, dieses linke Hirngespinst, das wollen wir nicht und das darf es in Deutschland auch nicht geben, meine Damen und Herren. Dieses links-grüne Experiment einer Regenbogen-Weltgesellschaft geht auch noch einher mit Sprechverboten, mit Cancel Culture gegen alle Kritiker, mittlerweile mit Verbündeten in allen gesellschaftlichen Organisationen. In Kirchen und Schulen, in Printmedien und Öffentlich-Rechtlichen, in Parteien und Parlamenten und jetzt auch noch im Sport. Meine Damen und Herren, die deutsche Nationalmannschaft ist mit stundenlangen Diskussionen um Regenbogen am Oberarm zugrunde gegangen. Wir wollen nicht, dass auch nur die deutsche Nation zugrunde geht, meine Damen und Herren. Zwei Drittel aller Menschen in Deutschland sagen, sie trauen sich nicht mehr offen, ihre Meinung zu sagen. Uniprofessoren schreien auf, weil sie nicht mehr frei forschen können. Schauspieler und Literaten werden öffentlich bedrängt, sie sollen Haltung zeigen im Sinne der Ideologie. Und über all dem weht dann die Regenbogenflagge. Und die steht eben nicht für Rechtsstaat, die steht nicht für Freiheit und Menschenrechte. Sie ist das linke Symbol einer diversen, bunten Zwangsgesellschaft. Für die historisch erkämpfte Freiheit in der deutschen Geschichte stehen nicht die Farben des linken Regenbogens. Dafür stehen Schwarz-Rot-Gold. Das sind die Farben von Freiheit und Demokratie. Das sind unsere Farben, meine Damen und Herren.
Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Stefan Thomé.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Herr Dr. Baumann hat nun wirklich ein extrem selektives, düsteres, schwarzmalerisches Bild von der Wirklichkeit gemalt. Aber alle Politik beginnt mit der Wahrnehmung der Wirklichkeit. Und wie ist denn die Wirklichkeit bei uns? Deutschland ist ein Land, in dem ungeheuer viele Menschen hierher kommen, weil sie hier ein besseres Leben führen wollen, weil sie Schutz und Hilfe vor Gewalt und Krieg und Bürgerkrieg suchen. Und deswegen müssen wir uns mal in zweifacher Hinsicht ehrlich machen. Wirklichkeit eins ist, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das ist schon seit Jahrhunderten ist Deutschland ein Einwanderungsland. Das haben nur viele in den letzten Jahrzehnten nicht so richtig wahrhaben wollen, obwohl die Gastarbeiter der Nachkriegsjahre einen enormen Anteil hatten am Aufbau des deutschen Wirtschaftswunders. Und jetzt sind wir wieder in einer Situation, wo viele Arbeitgeber händeringend nach Arbeitskräften suchen. Wenn man sich mit Unternehmern unterhält, dann werden jedenfalls zwei Sorgen immer adressiert, was die Unternehmen in ihrem Fortkommen und ihrem Bestand bedroht. Das sind aktuell die hohen Energiepreise, das sind aber seit langer Zeit und sich immer weiter verschärfend die fehlenden Arbeitskräfte. Und deswegen müssen wir Einwanderung zu verstehen lernen als Chance und aber auch als Notwendigkeit. Das ist die eine Wahrheit. Und die zweite Wahrheit ist, ja, Nicht alle Menschen, die bei uns Asyl beantragen, haben auch einen validen Asylgrund. Und nicht alle, die gerne bei uns arbeiten möchten, bringen dafür auch die notwendigen Voraussetzungen mit. Und deswegen müssen wir auf diese beiden Wahrheiten auch zweifach reagieren. Wir brauchen eine wirksame Migrationskontrolle. Wir brauchen aber auch eine bessere Integrationsförderung bei uns im Land. Das ist doch kluge Migrationspolitik, beides im Blick zu behalten. Und deswegen legen wir heute zwei Gesetzentwürfe vor, die diese beiden Dinge im Blick haben. Das erste ist, dass die Asylgerichtsverfahren vor allem bei uns viel zu lange dauern. Sie dauern im Bundesschnitt über 26 Monate. Das ist zu lang. Und das müssen wir natürlich beschleunigen. Natürlich, gewiss, mit der Behutsamkeit, die wir immer brauchen, wenn wir nicht rechtsstaatliche Grundsätze über Bord werfen wollen. Und deswegen gehen wir vorsichtig und behutsam vor, versuchen, an verschiedenen Stellen beschleunigende Schritte zu ergreifen und wissen natürlich genau, dass es nicht den einen Knopf gibt, wo man den Turbo einschalten kann. Wir gehen da behutsam und vorsichtig und doch wirksam vor. Wir entlasten auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, weil wir davon absehen, dass künftig jeder Asylbescheid regelmäßig wieder überprüft werden soll. Das bindet beim BAMF enorme Personalressourcen und führt nur in etwa 5% der Fälle auch zu einer Korrektur der Asylbescheide. Das ist ineffizient und deswegen wollen wir künftig nur noch anlassbezogen die Asylprüfung vornehmen. Und ja, ich weiß, die einen sehen die Verlängerung der Abschiebehaft sehr kritisch und die anderen sehen die staatliche Förderung einer behördenunabhängigen Asylverfahrensberatung sehr kritisch. Aber bei der Abschiebehaft gehen wir doch nur an Straftäter ran und klammern die Minderjährigen aus. Und bei der Asylverfahrensberatung achten wir doch genau darauf, dass wir das Modell der Schweiz uns genau vor Augen halten, wo auch die Trennung von Beratung und Entscheidung vorgenommen wird, mit viel Erfolg. Und keine Angst, da wird es Standards geben, wie diese Beratung stattfinden muss. Das ist der eine Gesetzentwurf. Und der zweite ist der Chancenaufenthalt. Wir müssen endlich bei der Integration der Menschen mehr in die Offensive kommen. Über 130.000 Menschen in Deutschland sind seit über 5 Jahren geduldet, können aber nicht abgeschoben werden, bekommen aber auch keinen Aufenthaltstitel und ja, hängen im Sozialsystem fest, statt dass sie in die Welt der Arbeit integriert werden können. Da müssen wir doch vorankommen, dürfen nicht dauernd die Falschen abzuschieben versuchen. Wir müssen die, die sich integrieren wollen, integriert sind oder arbeiten wollen, doch arbeiten lassen. Es ist doch ein Widerspruch, einerseits über Arbeitskräftemangel zu klagen, aber die, die bei uns arbeiten wollen, daran zu hindern, ihnen Steine in den Weg zu legen. Deswegen ist unser Chancenaufenthalt ein Baustein. Er richtet sich an Menschen, die über 5 Jahre hier sind, gut integriert sind, unsere Sprache beherrschen, straffrei sind, deren Identität geklärt ist und richtet sich vor allem nur an Vorgänge in der Vergangenheit. In Zukunft wollen wir eine neue Arbeitskräfteeinwanderung durchsetzen und dafür ist in dieser Woche auch ein Eckpunktepapier im Kabinett beschlossen worden. Insofern beinhaltet unser Migrationspaket beides. Es schafft Verbesserungen bei der Migrationskontrolle und Verbesserungen bei der Integrationsförderung. Und das ist ein Beispiel für kluge Migrationspolitik, meine Damen und Herren.
Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Clara Bünner.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stimmen heute über die ersten beiden Asylpakete der Ampelkoalition ab. Beide sind aus meiner Sicht eine Riesenenttäuschung. Der Gesetzentwurf zum Chancenaufenthaltsrecht schafft nicht wirklich Chancen für die, die sie bräuchten, und das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz keine Beschleunigung. Und ich weiß auch, dass Sie sich in der Koalition da nicht immer einig waren und dass die FDP teilweise blockiert hat. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, mit uns hätte es das nicht gegeben. Aber nun zurück zum Thema. Der Gesetzentwurf zum Chancenaufenthaltsrecht hat viel zu hohe Hürden immer noch, um Kettenduldung, wie eigentlich versprochen, wirksam zu beenden. Sogar nach Ihren eigenen Berechnungen werden nur rund 34.000 Personen, die Anforderungen erfüllen, gegenüber den 240.000 geduldeten Menschen, die in Deutschland leben, ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die wesentlichen Kritikpunkte von Verbänden und NGOs hat die Koalition vollkommen ignoriert. So wurde die Identitätsklärung per eidesstattlicher Versicherung nicht mitgeregelt, wodurch weiterhin Menschen ausgeschlossen werden, die schlicht keine Pässe besorgen können. Und Frau Lindholz, es gibt Menschen, die können diese Pässe einfach nicht besorgen, und Sie kennen die Realität einfach nicht. Und auch der Stichtag, nein, und auch der Stichtag wurde lediglich um ein Dreivierteljahr verschoben, statt gänzlich abgeschafft. Da hätten wir uns mehr gewünscht. Das ist aus unserer Sicht nur ein Ausdruck einer Politik, die nur Zwischenlösungen schafft. Helge Lind hat gesagt, das Chancenaufenthaltsrecht sei Vernunft und Pragmatismus. Wenn Sie wirklich vernünftig und pragmatisch gewesen wären, hätte die Koalition unserem Gesetzentwurf für ein Bleiberecht vor der Sommerpause zugestimmt. Dann hätte es die vielen Abschiebungen bis jetzt nicht gegeben. Beim Gesetzentwurf zum Asylprozessrecht sage ich Ihnen als Juristin ganz ehrlich, das ist eine richtige Katastrophe. Im Koalitionsvertrag wurden faire, zügige und rechtssichere Asylverfahren versprochen. Stattdessen liefert die Ampel jetzt eine Ausweitung und Manifestation des Sonderrechts im Asylbereich. Viele wissen gar nicht, dass die Rechte von Geflüchteten in Deutschland schon maximal eingeschränkt sind. Und das setzt die Bundesregierung jetzt auch fort. Und Frau Pollert hat es ja auch eingesehen. Und ich wünsche mir, dass Sie da wirklich noch mal nachhelfen. Ich möchte dazu ein Beispiel nennen, worum es geht, dass auch Herr Rechtsanwalt Münch, als der Sachverständiger für den Deutschen Anwaltsverein am Montag in der Anhörung war, genannt hat. Wird beispielsweise ein Auto abgeschleppt, steht den Besitzerinnen der komplette Instanzenzug offen. Im Asylverfahren, wo es um Leben und Tod geht, sind die Rechtsmittel dagegen eingeschränkt und Klagefristen verkürzt. Herr Münch nannte Ihren Gesetzentwurf einen experimentellen Ausbau dieses Sonderrechts gegenüber Geflüchteten. Und ich möchte an dieser Stelle ergänzen, diese Ungleichbehandlung per Gesetz ist das Gegenteil von einem Paradigmenwechsel. Dabei wäre doch die Abschaffung dieses Sonderrechts gegenüber Geflüchteten der erste und wichtige Schritt für eine Gleichberechtigung. Das haben auch viele Sachverständige bestätigt. Ein regelrechter Tabubruch hingegen ist die Ermöglichung von Asylanhörungen mit Videotechnik. Die Anhörung ist das Kernstück im Asylverfahren. Dort müssen Geflüchtete ihr Schicksal und häufig traumatisierende Erlebnisse und Gewalterfahrungen berichten. Das ist über eine Kamera einfach nicht möglich, weil es keine vertrauensvolle Atmosphäre schafft. Und außerdem sehe ich die Gefahr, dass Sie hier eine Technik einführen, die am Ende in Schnellverfahren in Haftzentren an den EU-Außengrenzen zum Einsatz kommt, womit das Leid dort noch vergrößert wird. Diese Verschärfung lehnen wir natürlich ab. Und beim Chancenaufenthaltsrecht müssen wir uns enthalten aus den genannten Gründen. Vielen Dank.
Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Gülistan Yüksel.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren auf den Tribünen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich wünsche mir, dass wir zusammenhalten, einander wertschätzen und respektieren. Diese Worte stammen von einer Schülerin aus meinem Wahlkreis, die für ihr beeindruckendes Engagement, für ihren Einsatz für Integration in unserer Stadt geehrt wurde. 2015 floh sie als 13-Jährige mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern aus Syrien, fand bei uns ein neues Zuhause und engagiert sich auch heute für die Menschen, die Hilfe benötigen. Und ich finde, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Wunsch nach Zusammenhalt, Wertschätzung und Respekt sollte auch uns leiten, wenn wir hier über Migration und Integration debattieren. Einen ersten Schritt nehmen wir heute mit den beiden vorliegenden Gesetzesentwürfen. Zum einen beschleunigen wir dazu die derzeit langen Asylgerichtsverfahren und vereinheitlichen die Rechtsprechung. Zum anderen setzen wir die Kettenduldungen eines Chancenaufenthaltsrechts entgegen. Wir geben Menschen, die bei uns ihren Lebensmittelpunkt gefunden haben und seit vielen Jahren hier leben, so eine aufenthaltsrechtliche Perspektive. Für die Betroffenen bedeutet beides mehr Wertschätzung und Respekt und für die Gesellschaft mehr Zusammenhalt. Damit eine Gesellschaft zusammenhält, müssen wir auch Integration ermöglichen, von Anfang an. Deshalb ist es gut, dass wir mit dem Chancenaufenthaltsrecht auch mehr Menschen den Zugang zu Integrationskursen und Berufssprachkursen ermöglichen. Auch das zeigt Wertschätzung und Respekt. Nicht zuletzt wird auch Deutschland ganz konkret davon profitieren. Denn wir brauchen Menschen, die bei uns leben, sich hier engagieren und arbeiten wollen. Wir können uns nicht leisten, auf Fach- und Arbeitskräfte zu verzichten. Schon gar nicht auf die Arbeitskraft derer, die schon bei uns sind. Und deshalb ist es gut, dass wir bewährte Regelungen aus dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz entfristen. Und dass zu Fachkräften nachziehende Familienangehörige künftig keinen Sprachnachweis mehr erbringen müssen. Es sollte jedem klar sein, die Sprache eines Landes lernt man am einfachsten vor Ort und nicht, wenn man zum Teil hunderte Kilometer zum Prüfungsort braucht oder es gar nicht erst Deutschsprachkurse im Angebot gibt. Deshalb kann das Chancenaufenthaltsrecht an dieser Stelle nur ein erster Schritt sein. Seit Jahren erreichen mich Zuschriften von Menschen, die aufgrund des Sprachnachweises von ihren Ehepartnern oder ihrer Ehepartnerin getrennt leben müssen, und das teilweise jahrelang. Ich glaube, niemand hier im Raum möchte das selbst durchleben. Darum, sehr geehrte Damen und Herren, werden wir in unserem nächsten Gesetzespaket den Sprachnachweis für Ehegattennachzug grundsätzlich erleichtern. Zum Ende möchte ich noch kurz an die Kolleginnen und Kollegen der Union wenden. Ja, Frau Lindholz, ich sehe, Sie können das gar nicht ertragen, wenn wir hier vorne über Integration und Migration reden. Okay. Dass Sie sich den Realitäten in diesem Land verweigern, ist ja nichts Neues. Das haben wir ja auch gestern bei der Debatte zum Staatsangehörigkeitsrecht gesehen. Aber es ist einfach unerträglich, wie Sie dies immer wieder auf den Rücken derjenigen austragen, die besonders Unterstützung und Hilfe benötigen. Seien es Beziehende, die vom Bürgergeld, das haben wir gesehen, oder wie hier Menschen mit Migrationsgeschichte. Aber anstatt wie Sie den Kopf in den Sand zu stecken, entdecken wir als Ampel die Realitäten an, wir gehen voran. Und das ist gut für unser Land und das ist gut für die Menschen, die hier leben. Sie können entweder weiter Sandkörner zählen, oder Sie arbeiten mit daran, dass wir in einem Land leben, in dem die Menschen zusammenhalten, einander wertschätzen und respektieren. Ich würde mir Letzteres wünschen. Herzlichen Dank.
Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Silke Launert.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Neustart in der Migrationspolitik, modernes Einwanderungsrecht, Integrationspolitik der Zukunft. Das sind wirklich sehr schöne Worte, mit der Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampelregierung, das Chancenaufenthaltsrecht bezeichnen. Aber es geht nicht darum, ob etwas modern, toll, neu, schön formuliert ist. Es geht bei der Migrationspolitik darum, ob es von Verantwortungsbewusstsein geleitet ist und von Weitblick. Ob die Folgen analysiert und nicht nur die unmittelbaren Jetzt-Folgen, sondern auch die über Jahre. Mit all den damit zusammenhängenden Aspekten, auch im Zusammenhang mit Wohnungssituationen, im Zusammenhang mit Kosten und so weiter. Auch mit der Wirtschaft, alles muss genau analysiert werden. Und das in dieser ausreichenden Prüfung habe ich an diesem Gesetz hier nicht ansatzweise feststellen können. Ihr Gesetz ist, und wir reden hier nicht über das wir reden nicht über die Fachkräfteeinwanderung, da haben Sie ja auch einen eigenen Entwurf, wir reden hier nicht über das Staatsbürgerschaftsrecht, da hatten wir gestern schon eine Debatte, wir reden über die, die aus der ganzen Welt zu uns kommen, verständlicherweise eine Chance wollen, Asyl sagen, allerdings abgelehnt werden und abschieben müssen. Über die reden wir, und für diese Gruppe ist in diesem 104c letztlich nichts anderes drin wie ein Amnestiegesetz. Es sagt ganz klar, die Rechtsuntreuen, die ihre Identität lange verschleiert haben, zum Teil sogar getäuscht haben, die profitieren. Das war die Anhörung. Schade, dass Sie nicht in der Anhörung waren. Der Sachverständige hat es ganz klar ausgeführt, wer von diesen 104c profitiert, die lange getäuscht haben und oder lange nicht aktiv mitgewirkt haben. Weil für viele, für die anderen gibt es schon ganz, ganz viel. Die SPD hat alles vergessen, was sie die letzten Perioden gemacht hat. Von Ausbildungs-, Beschäftigungsduldung. Wir haben im 25.5 nach 18 Monaten Duldung, wenn einer nichts dafür kann, dass er nicht abgeschoben wird, auch da nach 18 Monaten ein Aufenthaltsrecht. Es gibt schon mehr, als man glaubt. Lassen Sie mich kurz das Bundesverfassungsgericht zitieren. Eine Rechtsordnung, die sich ernst nimmt, darf nicht Prämien auf die Missachtung ihrer selbst setzen. Sie schafft sonst Anreize zur Rechtsverletzung, diskriminiert rechtstreues Verhalten und untergräbt damit die Voraussetzungen ihrer eigenen Wirksamkeit. Kurz, der Ehrliche darf nicht der Dumme sein. Auch diese Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts müssen Sie beachten. Wir müssen irgendwo glaubwürdig bleiben, obwohl wir auch viele Chancen geben wollen. Die weitreichendsten Folgen, das wurde auch in der Anhörung deutlich, haben wir allerdings im 25a und b. Und sowohl die vielen Beispielfälle, ich kann sie gar nicht mehr alle hören, ja, oder diese vielen, vielen, ja, und alle super toll integriert, die können übrigens meistens schon bleiben. Die können schon bleiben, für die sind wir dankbar. Sie haben recht, unser Arbeitsmarkt braucht die. Aber der 25a und b sagt genau das nicht. Da hätte ich mir von der FDP wahrlich mehr erwartet. In der Anhörung ganz klar, 3 Jahre hier bis 27, Heranwachsende sind jetzt in dieser Ampel plötzlich bis 27, im Strafrecht bis 21, wählen ab 16. Aber nee, wenn alle kommen, dürfen wir bis 27, 3 Jahre zur Schule. Das wurde Ihnen um die Ohren geflogen. In der Anhörung haben Sie versucht, es etwas abzuschwächen mit der 12-monatigen Vorduldung, ändert aber nichts. 3 Jahre hier zur Schule gegangen. Verfahren, Sie wissen alle, wie lange es dauert. 12 Monate nicht abgeschoben, heißt nach 3 Jahren dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Deutschland. Wenn das keine Signalwirkung haben soll, also bitte. Dann haben wir den 25b, da haben Sie auf diesen 12 Monate Vorduldung gleich ganz verzichtet. Also mit Kind 4 Jahre in Deutschland, wenn Sie es dann schaffen, A2 und einen 600-Euro-Job zu haben, dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Deutschland. Wirklich, das sind Signale. Das muss man doch sehen. Das wird eine Auswirkung haben, und das gerade in der aktuellen Zeit, wo die Bürgermeister und Landräte nicht wissen, wie sie die unterbringen sollen. Verantwortung heißt Humanität, aber auch mit den Ressourcen vernünftig umgehen. Wir wollen denen helfen, die wirklich Hilfe brauchen, aber wir können nicht die ganze Welt einladen. Schöne Worte, hört sich toll an, Marketing perfekt, aber im Ergebnis ist es nicht gut geworden.
Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Katrin Göring-Eckardt.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ja, ich mute Ihnen auch noch einen Einzelfall zu. Samuel D. nämlich lebt seit 12 Jahren in Deutschland. Er arbeitete jahrelang für die DHL und stand auf eigenen Beinen. Als er aus seinem Herkunftsland Äthiopien endlich einen Pass bekam, endet sein Alltag abrupt. Statt der in Aussicht gestellten Aufenthaltserlaubnis verbot ihm die Bayerische Ausländerbehörde weiterzuarbeiten und entzog ihm seine Duldung. Jetzt droht ihm die Abschiebung. Lächerliche Einzelfälle, meine Damen und Herren, Herr Baumann, das ist ein Mensch, der in unserem Land lebt, der hier gearbeitet hat, Herr Baumann. Das ist nicht lächerlich. Und dieser Samuel B. hat übrigens auch leider deswegen Pech gehabt, weil er in Bayern lebt. Ein paar Kilometer weiter in Thüringen nämlich hätte man Anfang des Jahres entschieden, dass man auf das Chancenaufenthaltsrecht wartet und ihm weiter ermöglicht, hier bei uns zu arbeiten und auf eigenen Beinen zu stehen. Meine Damen und Herren, liebe Kollegin, mit dem Chancenaufenthaltsrecht entscheiden wir uns für die Wirklichkeit. Und ja, das ist ein Signal. So wie beim Staatsbürgerschaftsrecht. Wir passen die Gesetze der Einwanderungsgesellschaft an. Darum geht es, anzukommen im Hier und Heute. Sie haben gerade in diesen letzten Wochen, meine Damen und Herren von der Union, das Gegenteil versucht. Sie haben versucht, nach dem Motto, was wir in den 80er und 90er und 2000er Jahren falsch gemacht haben, das machen wir jetzt noch mal falsch. Aber aus ein paar Mal falsch wird nicht richtig, sondern es bleibt falsch. Was wir brauchen, ist ein Einwanderungsrecht, ein Asylrecht und ein Chancenrecht, was der Wirklichkeit, dem Hier und Heute, für unser Land gerecht wird, meine Damen und Herren. Und vielleicht glauben Sie ja, dass Sie damit die Identitätskrise in den eigenen Reihen irgendwie bewältigen können. Aber es geht doch hier um unser Land. Das sagen Ihnen ja die eigenen Leute. Der Kaiser ist gerade nackt. Und deswegen brauchen wir klare und deutliche Antworten. Deswegen brauchen wir Antworten, die wirtschaftlich vernünftig sind. Das haben ganz viele schon gesagt, gestern und heute. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch heute Morgen noch nicht, wie Sie die ganze Zeit Signale aussetzen können nach dem Motto, das ist uns egal, was die Unternehmen sagen, es ist uns egal, was die Unternehmen brauchen. Mir könnte es egal sein, dass Sie das sagen. Aber ehrlich gesagt, Sie arbeiten daran, dass der Ruf Deutschlands in der Welt für all diejenigen, die sagen, wir könnten nach Deutschland gehen und unser Glück dort versuchen, die wir brauchen, dass der nicht nur beschädigt wird, sondern dass die Leute sagen, nee, dann gehen wir lieber woanders hin. Woanders sind wir willkommen, woanders können wir arbeiten, woanders können wir zum Wohlstand beitragen. Und das ist das Problem, das Sie haben, aber das Sie diesem Land auch machen, meine Damen und Herren. Und es gibt noch was Zweites.
Frau Göring-Eckardt, lassen Sie eine Frage aus der AfD-Fraktion von Frau Schorsch.
Ich glaube lieber nicht, nein, ich glaube lieber nicht. Also, es gibt nämlich noch was Zweites, was mich noch mehr verwundert. Das sind Menschen, die haben sich für unser Land entschieden. Die finden das gut hier, die finden gut, was wir hier machen. Und deswegen sagen sie, wir wollen Teil davon sein. Wir wollen Teil des demokratischen Gemeinwesens sein. Die arbeiten hier ehrenamtlich und kümmern sich um andere. Das sind Leute, die tragen zum Wohlstand unseres Landes bei. Und denen zu sagen, ach nee, eigentlich lieber nicht, statt zu sagen, ja, herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr zu unserem Wohlstand beitragen wollt, das wäre doch das Signal, was wir aussenden sollten als Land. Und genau das machen wir mit dem Gesetz heute und hier, meine Damen und Herren. Und wenn Sie die Unternehmen anschauen, zwei von dreien sagen, ja, es ist gut, dass wir Geflüchtete beschäftigen. Wenn Sie die Unternehmen anschauen, dann sagen die, ja, das führt zu einem positiven Betriebsklima. Das sind Leute, die sich mehr anstrengen als viele andere. Und deswegen, anders als viele Kritikerinnen und Kritiker behaupten, auch noch mal klar gesagt, es geht nicht darum, dass Leute jahrelang abwarten, sondern die Motivation steigt, hier Dinge zu tun. Die geflüchteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen verdammt hoch im Kurs bei dem Unternehmen. Beim Chancenaufenthaltsrecht geht es um pragmatische und zeitgemäße Lösungen. Und es geht darum, wie wir den Menschen entgegentreten, die sich hier etwas aufbauen wollen, die hier gemeinsam mit uns etwas aufbauen wollen. Die Frage ist, machen wir es ihnen schwer? Oder haben wir das gleiche Ziel vor Augen, gemeinsam Deutschland zu einem Chancenland zu machen? Wir entscheiden uns dafür, dass wir ein Land der Chancen sein wollen. Und ich sage, die Einladung steht, das heute hier ist erst der Anfang. Die Einladung steht an Sie, meine Damen und Herren, und nach gestern Abend muss man vielleicht sagen, lassen Sie uns doch lieber Weltmeister der Chancen werden. Dieses Land und seine Menschen haben es verdient.
Nächster Redner ist der fraktionslose Abgeordnete Robert Fahle.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Immer mehr Menschen leben in unserem Land. Seit 2014 viel weniger Deutsche und viel mehr Ausländer, Bild-Zeitung vom 30.11.22. Nach offiziellen Angaben leben derzeit 12,8 Millionen Ausländer bei uns. 2015 wanderten circa doppelt so viele bei uns ein, wie neue Kinder geboren wurden. In westdeutschen Großstädten sind junge Deutsche bereits in der Minderheit. Kein Wunder, dass das Bildungsniveau Jahr für Jahr beständig absinkt. Fazit: weil Sie noch nicht mal Deutsch können. Der kontinuierliche Multikulti-Bevölkerungsaustausch ist also Tatsache und er ist kein Zufall. Das ist die praktische Umsetzung des Migrationspaktes der Agenda 2030, die von allen Regierungsparteien konsequent umgesetzt wird. Ziel dieser Agenda ist ein globaler Arbeitsmarkt. Dazu sollen traditionelle Gesellschaftsstrukturen in unserem Land beseitigt werden. Ich mache niemandem einen Vorwurf, kein Patriot zu sein oder wie Robert Habeck Vaterlandsliebe, Zitat, zum Kotzen zu finden. Aber man muss den Selbstbetrug beenden und damit Schluss machen, den Wählern den Bevölkerungsaustausch mit Begriffen wie Bereicherung, Integration oder Fachkräftezuwanderung schmackhaft zu machen. Erstens können sich Mehrheiten nicht in Minderheiten integrieren. Zweitens werden wir dadurch nicht bereichert, sondern insgesamt verarmen, weil der Großteil der zu uns strömenden geringer Qualifizierten dauerhaft in der sozialen Hängematte verbleibt. Die arbeiten nämlich überwiegend nicht. Und drittens, hochqualifizierte Fachkräfte machen um unser Land einen großen Bogen. Genau aus demselben Grund, weshalb jährlich immer mehr gut ausgebildete Deutsche auswandern. Sie haben keine Lust, sich für die dümmste Energie- und Einwanderungspolitik der Welt über die hohen Steuern und Sozialabgaben ausplündern zu lassen. Ihre Vorhaben sind verfassungswidrig. Sie schaffen sich ein neues Staatsvolk, nur um ein paar mehr Wählerstimmen zu gewinnen, weil sie fürchten, abgewählt zu werden, was die logische Konsequenz ihrer Politik ist. Vielen Dank.
Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Muannad al-Halak.
Was war das bitte? Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben im Aufenthaltsrecht mit den Kettenduldungen ein Durcheinander geerbt, das dringend geordnet werden musste. Es ist doch absurd, dass Menschen, die länger als 5 Jahre bei uns geduldet werden, vom Arbeitsmarkt ferngehalten werden. Und das, obwohl sie arbeiten können und wollen. Währenddessen sucht die Wirtschaft händeringend Mitarbeiter und Auszubildende. Und der Staat, wir alle haben kein Interesse daran, diese Menschen in Transferleistungen zu halten. Das Chancenaufenthaltsrecht gibt mehr als 130.000 Menschen in diesem Land eine Zukunft und eine Perspektive, meine Damen und Herren. Wir sagen klar, wenn jemand zum Stichtag, 31.10., seit 5 Jahren oder länger hier in Deutschland geduldet ist, wenn er straffrei ist, dann hat er jetzt 3 Jahre Zeit, um den Chancenaufenthalt zu beantragen. Dann geben wir diesen Menschen 18 Monate lang die Chance, um die Kriterien für einen Aufenthaltstitel zu erfüllen. Das bedeutet Identität nachweisen, das bedeutet Sprache, das bedeutet Job, das bedeutet selbstverständlich auch sauber bleiben. Aber wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann sind diese Menschen hier willkommen. Dann sollen sie raus aus dem Aufenthaltslimbo und einen Aufenthaltstitel haben. Dann sollen sie hier verlässlich ihr Leben gestalten und planen können. Kurz, wir sagen, strengt euch an, dann lohnt es sich auch. Und das ist auch der richtige Weg. Das ist das richtige Angebot, meine Damen und Herren. Aber dazu gehört genauso klar das Signal, Straftäter, Gefährder, Menschen, die bewusst täuschen und tricksen, müssen verlässlich ausreisen. Menschen, die unser Grundgesetz nicht achten oder sogar verachten, haben bei uns keinen Platz und auch keinen Chancenaufenthalt. Deswegen ist es auch richtig, dass wir zum Beispiel die Abschiebehaft verlängern. So ermöglichen wir Abschiebung konsequenter als vorher. Denn das sorgt erstens für Akzeptanz bei den Menschen im Land, die zu Recht erwarten, dass wir für Sicherheit sorgen und Recht auch durchsetzen. Es sorgt zweitens aber auch dafür, dass die große Mehrheit der ehrlichen, geduldeten Menschen sieht, die halten Wort. Und das tun wir, meine Damen und Herren. Wir halten Wort bei den Ausreisen wie bei der ausgestreckten Hand. meine Damen und Herren der Union noch. Für mich als Mitbürger mit Migrationsvordergrund, Sie wissen ja, ich komme aus Niederbayern, ist dieses Gesetz, ebenso wie das Gesetz zu beschleunigten Asylverfahren, der Beginn einer aufmunternden Antwort an den ehemaligen Innenminister Horst Seehofer, der die Migration als Mutter aller Probleme bezeichnet hatte. Und meine Antwort darauf, wenn ein Junge wie ich aus dem Irak hierher kommen und sich integrieren kann und dann heute als Bürger dieses Landes, das ich meine Heimat nenne, hier stehen kann, dann ist das kein Problem, meine Damen und Herren. Aber was ich dafür brauchte, waren Chancen. Und diese Chancen hier und heute so vielen anderen zu ermöglichen, das macht mich stolz, sehr stolz. Vielen Dank.
Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Alexander Throm.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, Deutschland erbringt wahrlich seit Jahren eine große humanitäre Leistung bei der Aufnahme von Schutzberechtigten. Das zeigt sich gerade auch in diesem Jahr. Da können wir alle zu Recht drauf stolz sein. Es galt aber immer auch, wer keinen Schutz braucht, der hat in letzter Konsequenz unser Land auch wieder zu verlassen. Das ist die Balance zwischen Humanität und Ordnung auf der anderen Seite. Und trotzdem gab es auch bis heute schon viele Möglichkeiten für Ausreisepflichtigen, wenn sie rechtstreu waren, wenn sie Integrationsbereitschaft gezeigt haben, insbesondere auch gearbeitet haben, hier ein Daueraufenthaltsrecht zu erhalten. Nur Sie, Frau Kollegin Göring-Eckardt, Sie nicht persönlich, aber die Ampel insbesondere, Sie reduzieren die Anforderungen an diese Integrationsvoraussetzungen und damit bringen Sie die Balance in unserem System zwischen Humanität und Ordnung in Schieflage. Denn erstmals in der Geschichte wird ein Aufenthaltsrecht gewährt für Personen ohne geklärte Identität. Und die Klärung der eigenen Identität ist das Mindeste, was wir von Menschen erwarten können, wenn sie hier bei uns bleiben wollen. Und das machen sie deshalb, weil nur diese Personengruppe von Geduldeten ihr sogenanntes Chancenaufenthaltsrecht überhaupt braucht. Sie braucht nämlich den Abschiebeschutz von 1 bzw. jetzt 1,5 Jahren, um ihre Identität offenbaren zu können. Und oh Wunder, sofern Sie das Chancenaufenthaltsrecht von Ihnen bekommen haben, den Abschiebeschutz, dann werden Sie Ihre Identität offenbaren. Und das ist nicht in Ordnung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Herr Kollege Thome, wenn Sie das jetzt mit Arbeitsmigration fachkräftiger begründen wollen, dann reden Sie an der geltenden Rechtslage vorbei. Auch Geduldete haben heute nach geltender Rechtslage grundsätzlich die Möglichkeit, eine Arbeitserlaubnis zu erhalten, mit Ausnahme der Personengruppe, die nicht an ihrer Identitätsklärung zumutbarerweise mitwirken, und diejenigen aus sicheren Herkunftsländern. Das heben Sie aber auch noch auf. Und insofern ist das Ihr Gesetz nichts Neues für den Arbeitsmarkt, es sei denn, Sie nehmen damit nur die Personen mit ungeklärter Identität hinein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt haben Sie auch das Alter beispielsweise bei gut integrierten Jugendlichen auf bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres erhöht. Wir wissen, 2/3 aller Asylbewerber, die kommen, sind Männer, hat damit nichts zu tun, aber vor allem sind sie genau in dieser Altersgruppe. Und deswegen habe ich den Herrn Staatssekretär Saathoff am 9.11. bei der Fragestunde gefragt, wie denn die Rechtsfolgenabschätzung der Ampel aussieht, mit wie vielen Menschen man denn rechnet, die zukünftig über dieses Institut bis 27 hier ein Daueraufenthaltsrecht bekommen können. Herr Saathoff sagte, jede Prognose ist mit Unwägbarkeiten verbunden und jede Aussage darüber wäre nicht zu verantworten. Wie können Sie es dann verantworten, hier ein Gesetz zu machen, von dem Sie offenkundig selbst nicht wissen, welche Rechtsfolgen es haben wird? Und dann haben Sie das Problem erkannt, wenn Sie die Aufenthaltszeiten verkürzen auf 6, 4 oder gar 3 Jahre, dass dann nämlich der Übergang vom Asyl- und Klageverfahren von der Gestattung quasi in das Daueraufenthaltsrecht nahtlos funktioniert in aller Regel mit wenigen Monaten gegebenenfalls. Und dass deshalb der Rechtsanspruch des Staates, auch eine Ausreisepflicht mal durchzusetzen, gar nicht mehr möglich ist. Das haben Sie erkannt, sind auf die Kritik eingegangen. Wir machen jetzt eine Vorduldungszeit von 12 Monaten. Das heißt, in diesen 12 Monaten kann bei den Jugendlichen bis 27 grundsätzlich noch eine Abschiebung stattfinden. Das führt aber zu dem absurden Ergebnis, dass ein gut integrierter Jugendlicher, der die Schule besucht hat, einen Abschluss hat, der Deutsch kann, der rechtstreu ist, weil er nämlich seine Identität geklärt hat, in diesen 12 Monaten abgeschoben werden kann. Der Rechtsuntreue, der seine Identität nicht offenbart hat, erhält von Ihnen über das Chancenaufenthaltsrecht Abschiebeschutz und kann nicht abgeschoben werden, und zwar kein einziger Tag seit seinem Aufenthalt hier in Deutschland. Das ist das absurde Ergebnis Ihres Gesetzentwurfs, Ihres Änderungsantrages vom heutigen Tag. Und Frau Polat, ich kann Sie insofern verstehen, dass Sie dieser Vorbildungszeit nicht zustimmen wollten.
Herr Trom, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin?
Sehr gerne.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, vielen Dank, Herr Kollege Trom. Sie haben ja leider noch nicht wirklich darauf verwiesen, dass es offensichtlich der Arbeitsmarkt nicht funktioniert. Denn es gibt 2,5 Millionen Arbeitslose, denen stehen 1,5 Millionen offene Stellen gegenüber. Warum haben Sie denn das Problem in den Jahren während Ihrer Regierung eigentlich nicht gelöst? Zweitens, was ist denn Ihr konkreter Vorschlag beispielsweise, der wiederum eine Modernisierung der Zuwanderungsregeln, wie wir sie hier ja planen und vorstellen, überflüssig machen würde? Bin sehr gespannt auf Ihre Ideen. Und vielleicht erklären Sie noch mal kurz, warum Sie gerade auf junge Männer verwiesen haben, Ihre Kollegin gerade übrigens auch. Was hat dieser Sachverhalt mit jungen Männern zu tun?
Liebe Frau Kollegin, ich habe darauf hingewiesen, dass eben in dieser Altersgruppe überwiegend Männer kommen, habe aber selbst gleich gesagt, dass das mit diesem Gesetz jetzt nichts zu tun hat, weil das die Statistik ist, dass sie sagt, 2/3 Männer und bis zum Alter von 27 bzw. 29 Jahren. Und was den Arbeitsmarkt anbelangt, habe ich ja gerade darauf hingewiesen. Die meisten Geduldeten könnten heute schon arbeiten, eine Arbeitserlaubnis erhalten. Sie arbeiten nur nicht. Es sind 27.000 Geduldete, die tatsächlich in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis sind. Und unser Lösungsvorschlag, den sehen Sie im § 60b Aufenthaltsgesetz, der sogenannten Duldung Light, die wir seinerzeit gemeinsam mit unserem Koalitionspartner der SPD in einem Kompromiss eingeführt haben, weil wir damals beide gemeinsam der Auffassung waren, dass wir alles von den Menschen Zumutbare erwarten können an ihrer Identitätsklärung und an der Passersatz oder bei der Passbeschaffung und dann auch natürlich eine Arbeitserlaubnis gegeben werden kann. Solange das nicht passiert, besteht keine Arbeitserlaubnis. Das handelt sich aber genau um diese Personengruppe ohne geklärte Identität. Und das ist auch richtig, dass wir nur die belohnen, die auch tatsächlich rechtstreu sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Sie, die Ampel, wollen genau diese Lösung bei Ihrem nächsten Migrationspaket abschaffen.
Herr Trom, lassen Sie noch eine Frage vom Kollegen Thomae aus der FDP-Fraktion zu?
Natürlich, sehr gerne.
Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Frage zulassen. Ich habe den Widerspruch, den Sie aufgezeigt haben, vernommen, glaube aber, dass es ein Scheinwiderspruch ist. Denn bei den Personen, die Sie als die rechtstreuen Erwachsenen darstellen, die besser gestellt werden als die rechtsuntreuen jungen Erwachsenen, handelt es sich um solche, die schon mehr als 5 Jahre im Inland sich befinden. Das ist ja der Clou des 104c, des Chancenaufenthaltes. Er behandelt einen in der Vergangenheit abgeschlossenen Vorgang. Deswegen war es hier schon möglich, diese Menschen 5 Jahre lang abzuschieben. Da brauchen wir nicht noch mal ein Jahr, werden wir bei der anderen Personengruppe noch ein Jahr brauchen, um die Abschiebung durchzuführen.
Also Herr Kollege Thomae, danke für die Frage, weil es gibt mir die Gelegenheit, noch ein paar Erklärungen zu machen. Sie haben jetzt den Stichtag angesprochen, weil Sie gesagt haben, dass es nach hinten wirkt. Nur wissen Sie, was ein Stichtag eigentlich bedeutet? Der bedeutet, dass man eigentlich weiß, als Gesetzgeber, dass man etwas macht, was eigentlich falsch ist. Und deswegen will man sich schützen vor den weiteren Wirkungen dieses Stichtages, dieses Gesetzes durch einen Stichtag. Das ist ja so. Sie wollen ja Nachahmer vermeiden, die sich dann auf dieses Gesetz berufen können. Also erkennen Sie, dass etwas falsch ist. Das Problem bei diesen Stichtagen, Fristen und wie auch immer in der Gesetzgebung bei uns ganz genauso wie bei Ihnen das zukünftig sein werden. Sie werden meistens aufgehoben, entfristet und eine Dauerlösung daraus gemacht. Und dadurch, dass Sie die Frist jetzt schon verlängert haben zum 31.10. dieses Jahres, zeigen Sie genau, dass Sie auch hier an dem Stichtag weiter drehen werden. Und dann, Herr Kollege Thome, das war noch einmal, Sie haben ja gefragt nach dem Widerspruch bei 104c zwischen den Jugendlichen, die, wenn sie gut integriert sind, in diesen 12 Monaten Vorduldungszeit abgeschoben werden können, und den sogenannten Erwachsenen, also denen sonstigen, die jedenfalls nicht unter 25a Aufenthaltsgesetz fallen. Nein, da haben Sie die Situation nicht richtig erkannt. Und es geht auch um die Frage, nicht wann, nach wie vielen Jahren jemand abgeschoben werden kann, nach 3 oder nach 5 Jahren, sondern es geht um die Frage, dass Sie ein Gesetz machen, bei dem der Rechtstreue Jugendliche bis 21, 27 Jahren, der eine Schule besucht hat, einen Abschluss gemacht hat, Deutsch spricht, bestens integriert ist, die wir auch hier behalten wollen, jedenfalls bis 21 Jahren, dass dieser nach Ihrem Änderungsantrag über diese 12 Monate Vorduldungszeit abgeschoben werden kann. Der Rechtsuntreue, der von mir aus 2 Jahre länger da ist, 5 Jahre, der Rechtsuntreue, der nicht gut integriert ist, weil er seine Identität nicht geklärt hat, und wer seine Identität nicht offenbart, kann per se schon nicht, per Gesetzeswegen Definition, gut integriert sein. Dieser Rechtsuntreue erhält von Ihnen über das Chancenaufenthaltsrecht quasi einen Abschiebeschutz. Nicht ein Tag in der Zeit, in der er sich in Deutschland befindet, kann er abgeschoben werden. Und das ist der Widerspruch. Und das ist der Murks in Ihrer Gesetzgebung, Herr Kollege Thome. Und jetzt, also, liebe Kollegin, zweite Rede, ich bedanke mich grundsätzlich eigentlich immer für jede Zwischenfrage. Herr Kollege, Rückführungsoffensive. Vergangenheit bereinigen Sie die Statistik. Für die Zukunft großzügige Bleiberechte und für die Problemfälle schaffen Sie im nächsten Migrationspaket die eidesstattliche Erklärung zur Identitätsklärung. Es bleiben zum Schluss wirklich nur noch die Straftäter übrig, die abgeschoben werden. Kann Ihr Rückführungsoffensive, die der FDP so wichtig ist, ist ein reiner Etikettenschwindel. Und deswegen lehnen wir das Gesetz heute ab. Herzlichen Dank.
Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Adis Ahmetovic.
Jetzt muss man sich die nächste schmerzhafte Schicksalsgeschichte anhören. Aber ich kann sie erzählen, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Als Kind hatte ich die erste Videokassette VHS König der Löwen. Vielen bekannt, da gibt es den Titelsong Der ewige Kreis. Wissen Sie, was Schönes? Heute schließt sich dieser Kreis, nicht nur für mich, sondern auch viele andere Hunderttausende und mehr Menschen, die zu unserer Gesellschaft und zu unserem Land gehören. Denn wir beschließen heute im Deutschen Bundestag das Chancenaufenthaltsrecht. Damit beginnen wir einen Neuanfang in der Migration und Integrationspolitik. Wir schaffen eine neue Grundlage für eine notwendige Anerkennungskultur. Ich freue mich, als hannoverscher Bundestagsabgeordneter und Bürger dieses Landes an diesem Redepult zu stehen und zu diesem Gesetz zu sprechen. Ob ich mir das jemals hätte erträumen können, ich weiß es nicht. Aber jetzt ist es Realität geworden. Aber wenn man sich die Jahre davor anguckt, war es nicht vorhersehbar. Meine Geschichte beginnt 1993 in Hannover, in der Bundesrepublik Deutschland. Meine Eltern sind zusammen mit meinem älteren Bruder aus Bosnien-Herzegowina nach Deutschland gekommen. Ich bin in Hannover geboren. Ein waschechtes Hannover-Kind. Schule, Studium und Arbeit, alles in Hannover gemacht. Mein Zuhause. Das klingt soweit erstmal nach einer normalen Kindheit, das war sie jedoch nicht. Ich habe mir bewusst einen Auszug geben lassen von dem zuständigen Ordnungsamt zu meiner Aufenthaltsgeschichte, um gemeinsam mit Ihnen den behördlichen Spießrutenlauf nachzuvollziehen. Adis Ahmetovic, von 1993 bis 2001, 18 Duldungen, zwischen 1 Monat und 3 Monaten. Dazwischen eine Androhung auf Abschiebung und eine Ausreiseaufforderung. Wie Sie sehen können, hat es nicht geklappt. Jetzt bin ich direkt gewählter Bundestagsabgeordneter. Dann fast 4 Jahre Einbürgerungsprozess mit Abgabe der bosnisch-herzegowinischen Staatsbürgerschaft, was mir nicht leicht fiel. Aber auch daran arbeiten wir, an der doppelten Staatsbürgerschaft. Und das ist auch ein richtiges Zeichen. Seit 2015 glücklicher deutscher Staatsbürger und eine Meldung nach rechts. Schwarz, Rot, Gold, die Farben gehören mir, nicht Ihnen. Das gehört den Demokratinnen und Demokraten, das lassen wir uns nicht nehmen. Ist nämlich das Grundgesetzbuch. Und all das, diese behördlichen Gängeleien, diese unsägliche Praxis der Kettenduldungen, damit ist ab heute Schluss. Und das ist auch gut so, meine Damen und Herren, das ist auch gut so. Es ist ein Zeichen im Sinne von Fairness, Partizipation, Anerkennung, Respekt. Aber es ist auch ein Zeichen für viele Bundesbürgerinnen und Bundesbürger. Ein spätes Eintreffen von Gerechtigkeit für so viele harte Schicksalsjahre. Und die Gerechtigkeit siegt heute mit dem Beschluss des Chancenaufenthaltsrechts. Für viele Menschen beginnt damit ein neues Leben. Deutschland hat dieses neue Gesetz nötig und die Menschen haben es verdient, in einem Einwanderungsland zu leben mit Anerkennung, Respekt und Wertschätzung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank für dieses Engagement.
Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Detlef Seif.
So, vielen Dank, Herr Ahmetovic, für Ihren Redebeitrag. Sie sind ein gutes Beispiel dafür, dass auch in den 16 Jahren es funktioniert hat, dass Menschen, die qualifiziert sind, im Ergebnis ohne Chancenaufenthaltsrecht hier die Möglichkeit erhalten. Vielen Dank für Ihren Beitrag. So, jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, jedenfalls nicht vertieft. Sie öffnen die Integrationskurse und auch die Sprachkurse für alle, die zu uns kommen. Alle wissen, die Kapazitäten dieser Kurse sind eng begrenzt. Wir haben zu wenig Lehrer. Das heißt, die, die wir integrieren wollen, haben jetzt schon Schwierigkeiten, Kurse zu halten. Sie versetzen die jetzt mit den Menschen, die aus sicheren Herkunftsstaaten kommen, die demnächst vollziehbar ausreisepflichtig sind, in direkte Konkurrenz. Und das ist nicht verantwortungsvoll, meine Damen und Herren. Und das vorgesehene Chancenaufenthaltsrecht, Kollegin Launert, Kollege Trom haben es ja schon gesagt, aber ich vertiefe das an der Stelle noch mal. Das ist ein Sonderrecht für die Menschen, die nicht mitgewirkt haben, die getäuscht haben. Warum ist das klar? Sie geben die Gelegenheit, 1,5 Jahre die Voraussetzungen nachzubessern. Eine Voraussetzung ist nach § 5 Aufenthaltsgesetz, dass die Identität geklärt ist. Meine Damen und Herren, warum soll denn bei jemandem, der mitgewirkt hat, der alles offengelegt hat, nun plötzlich in 1,5 Jahren es möglich sein, dass seine Identität geklärt wird? Das ist nicht möglich, nur in Ausnahmefällen. Das heißt, das trifft im Ergebnis nur die, die getäuscht haben, die nicht mitgewirkt haben. Und da machen wir nicht mit.
Herr Seif, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung aus der Fraktion Die Linke?
Ja.
Frau Brünger.
Für die Zwischenfrage. Herr Seif, Sie waren doch am Montag auch in der Anhörung. Und da haben unsere Expertinnen doch gesagt, wie die Situation bei Menschen ist, die ihre Papiere nicht beibringen können. Und dass es Länder gibt und Botschaften gibt, die einfach Papiere nicht ausstellen. Das ist die Realität, in der viele Menschen leben. Und möchten Sie das negieren? Möchten Sie sagen, diese Realität existiert nicht? Wie sollen Menschen, denen es faktisch unmöglich ist, weil Sie einfach alles getan haben, das wurde auch gesagt von den Sachverständigen, Sie haben alles getan, das Maximale getan, um die Papiere zu besorgen. Und es ist Ihnen faktisch unmöglich. Wie können Sie diesen Menschen, diese Realität, wie können Sie das so negieren und wie können Sie das den Menschen einfach so krass verwehren? Ich verstehe es einfach nicht.
Frau Brunner, Sie gehen auch hier der Argumentation der Ampel auf den Leim. Denn diesen Personenkreis, den Sie geschildert haben, den gibt es. Das Problem wird durch das Gesetz aber nicht gelöst werden. Das heißt, wenn diese Personen auch die Dokumente in den anderthalb Jahren, die ja vorher nicht geliefert werden konnten, nicht liefern können, kommen sie trotzdem nicht über den § 5 Aufenthaltsgesetz hinaus. Das heißt, da werden wir in der Zukunft drüber nachdenken müssen. Die CDU-CSU-Fraktion wird auch demnächst intern Asylkonferenzen machen. Das Thema ist nicht gelöst. Und danke für die Frage, dass Sie es noch einmal gesagt haben. Es gibt das Problem, aber dieses Chancenaufenthaltsrecht begünstigt wirklich nur die Täuscher und die, die nicht mitgewirkt haben. So, meine Damen und Herren, man sollte auch immer gucken, wie sind Behörden belastet? Was bringt denn ein Gesetz überhaupt? Sie reden hier von 136.000 Personen, die betroffen sind. Die Bundesregierung selbst sagt in ihrem Entwurf, 96.000 werden voraussichtlich einen Antrag stellen. Und die schätzt dann großzügig, dass 33.000 Menschen letztlich die Voraussetzung erfüllt haben. Die Behörden müssen rund 100.000 Anträge prüfen. Wir haben einen Rechtskreiswechsel von Asylbewerberleistungen SGB II. Das heißt, wir haben zwei Behörden. Wir haben demnächst 65.000, die wieder zurück in die Duldung kommen. Das heißt, Behörden werden hier doppelt belastet. Und das ist auch in der Anhörung deutlich gesagt worden. Und deshalb das Gesetz, ich kann es nur noch mal sagen, ist nicht durchdacht, ist Murks, hält nicht das, was Sie versprechen. Das ist kein Chancenaufenthaltsrecht für Geduldete, die nicht getäuscht haben und die mitgewirkt haben. Und deshalb bleibt uns nichts übrig, das ist abzulehnen. Vielen Dank.
Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Sebastian Hartmann.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich glaube, dass die heutige Debatte heute Morgen noch mal deutlich gezeigt hat, wo eigentlich das Problem ist. Auf der nationalkonservativen Seite in diesem Land verweigern sich immer mehr Menschen der Realität, was Einwanderungsland Deutschland angeht. Und damit machen wir heute Schluss. Und es ist offenbar, meine Damen und Herren, der CDU-CSU-Fraktion nicht gelungen, die Meinungsbreite, die offenbar in ihrer Fraktion existiert, angesichts der Redeliste und der Reden, die wir heute vernommen haben, vernünftig abzubilden. Denn wir haben ganz andere Stimmen auch aus der CDU-CSU vernommen. Und wir laden Sie herzlich dazu ein. Wir konzentrieren uns mal auf die Fakten. Und der erste Fakt ist, wer hat uns in diese Lage gebracht? CDU, CSU, Innenminister, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sie sind verantwortlich für den Rechtsstand und Sie haben diese Realität in dem Land herbeigeführt. Und es ist unwürdig, Menschen in Kettenduldung zu lassen, wie den Kollegen, der 18 Kettenduldungen hatten. Wollen Sie das fortführen? Das kann doch nicht die Antwort sein, meine Damen und Herren. Wir stellen uns der Realität. Und das bedeutet, dass es über eine Viertelmillion Menschen geht, von denen 137.000 Menschen endlich eine echte Perspektive bekommen. Und in Wirklichkeit geht es um etwas, das viel weiter geht als über diese 137.000 Menschen, die schon lange in Deutschland leben, die sich integrieren, die dabei sind, die sich für unser Land entscheiden, die etwas wollen. Davon brauchen wir doch viel mehr Menschen. Und Millionen von Menschen erwarten pragmatische, progressive Politik und dass wir endlich mit dieser verkrampften Einwanderungs- und Asylpolitik aufhören, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen pragmatische Lösungen. Wir wollen nicht wünsch dir was, sondern wir sind hier an der Realität angekommen. Und wir hören mit diesem Zustand auch auf. Und damit schaffen wir ein Bleiberecht. Wir haben eine Lösung gefunden, dass innerhalb von 18 Monaten das beigebracht werden kann und eine echte Chance gegeben wird. Darum heißt es Chancenaufenthalt. Und hören Sie bitte auf, immer wieder neue Fake News zu verbreiten. Das kann man nicht anders bezeichnen. Es ist eine einmalige Regelung. Um die Zeit zu nutzen, zu einer dauerhaften Lösung im Aufenthaltsrecht zu kommen, um die Fragen der Staatsbürgerschaft zu beantworten, um endlich ein modernes Land zu schaffen. Deutschland ist ein Einwanderungsland, und wir bilden das ab. Und die Fachkräfteeinwanderung kommt auch noch dazu, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ihnen ist es nicht gelungen, zurückzuführen. Werfen Sie uns nicht einen Rückführungsbeauftragten vor. Wir haben in unserem Koalitionsvertrag einen Beauftragten für Migration benannt. Sie verhetzen es mit diesen Worten. So geht es nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und im Übrigen haben Sie in dieser ganzen Situation ein einziges Dagegen und ein Weiter-so gesetzt. Alles, was fehlt, ist ein einziger Vorschlag aus der Union. Und das ist keine konstruktive Oppositionspolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist viel zu wenig. Wir haben eine klare Botschaft gesendet. Diejenigen, die gut integriert sind, die unsere Sprache sprechen, die eben auch den Lebensunterhalt nachweisen können, all das sind klare Anforderungen, klare Regeln. Und das ist nicht nur im Interesse von 137.000 Menschen, die davon betroffen sein können, die wir herzlich dazu einladen, einen solchen Antrag zu stellen. Es ist im Interesse von 82 Millionen Menschen in diesem Land. Es geht um uns alle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die Menschen, die sich jetzt für unser Land entscheiden können, die fehlen doch in den Betrieben, die fehlen doch dann, wenn sie gefragt werden in der Wirtschaft. Das sind Menschen, die wir hier herzlich einladen. Und das, was jetzt hier gemacht wird, ist eine Lösung zu bieten. Und das ist in den vergangenen Jahren nicht gelungen. Und darum lade ich alle Kolleginnen und Kollegen dazu ein, die auch die vergangenen Jahre im Innenausschuss erlebt haben, einer Verweigerungshaltung der Union noch und nöcher. Springen Sie auch in der CDU-CSU über Ihren Schatten. Sie haben die großartige Chance, heute für ein modernes Chancenaufenthaltsgespräch zu sprechen. Das ist nicht ausschließlich auf die Ampel beschränkt. Und wenn die Linke sich nur zu einer Enthaltung durchringen kann, glauben Sie uns, wir haben mit diesem Koalitionsvertrag einen so grundlegenden Paradigmenwechsel angestoßen. Sie müssen sich nur darauf einlassen. Wir erkennen Realitäten an. Dafür müssen wir endlich ohne Scheu und Träumereien Realitäten anerkennen und ein modernes Land schaffen. Und daran arbeiten wir jeden Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Einführung eines Chancenaufenthaltsrechts. Dazu liegen mir mehrere persönliche Erklärungen nach § 31 unserer Geschäftsordnung vor. Der Ausschuss für Inneres und Heimat empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 4700 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 3717 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen der CDU-CSU und die AfD-Fraktion. Enthaltungen? Die Fraktion Die Linke. Der Gesetzentwurf ist und einige Enthaltungen aus der CDU-CSU-Fraktion. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Die Fraktionen der SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP haben namentliche Abstimmung verlangt. Unmittelbar nach Eröffnung der namentlichen Schlussabstimmung stimmen wir noch über weitere Vorlagen ab. Ich bitte daher die Abgeordneten, noch im Saal zu bleiben. Die Abstimmung erfolgt in der Westlobby wie immer. Sie haben gleich dann auch für die Stimmabgabe 20 Minuten Zeit. Die Schriftführerinnen und Schriftführer haben ihre Plätze bereits eingenommen. Das ist der Fall. Damit eröffne ich die Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf der Bundesregierung. Die Abstimmungsurnen sind bis 10:49:50, würde ich mal sagen, geöffnet. Ich werde das noch rechtzeitig bekannt geben, das bevorstehende Ende. Nicht unser aller Ende, sondern das der Abstimmung. Wir gehen weiter in der Abstimmung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Abstimmung über den von den Fraktionen der SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurf zur Beschleunigung der Asylgerichtsverfahren und Asylverfahren. Der Ausschuss für Inneres und Heimat empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 4703 den Gesetzentwurf auf Drucksache 4327 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der CDU-CSU, AfD-Fraktion und die Fraktion Die Linke. Enthaltungen sehe ich keine. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Die CDU-CSU-Fraktion und die AfD-Fraktion, die Fraktion Die Linke. Enthaltungen? Eine Enthaltung? Zwei Enthaltungen. Der Gesetzentwurf ist damit auch in dritter Beratung angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion Die Linke zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes Deutschnachweise beim Ehegattennachzug. Der Ausschuss für Inneres und Heimat empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 4700 den Gesetzentwurf der Fraktion Die Linke auf Drucksache 1850 abzulehnen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das ist die Fraktion Die Linke. Wer stimmt dagegen? Das sind die übrigen Fraktionen im Hause. Enthaltungen? Keine. Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung abgelehnt. Damit entfällt nach unserer Geschäftsordnung die weitere Beratung. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Keine Abschiebeoffensive für ein wirksames Bleiberecht. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe D seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 4700 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 3973 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind die Fraktionen SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, CDU, CSU und AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion Die Linke. Enthaltungen? Sehe ich nicht. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen.